Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Analogien, Bilder, Symbole, biblische Texte verstehen. Biblische Prophetie ist voller Bilder und Symbole. Doch um sie wirklich zu verstehen, müssen wir sie im biblischen Kontext deuten. Ein Schlüssel dazu liegt im Alten Testament, insbesondere in der Genesis. In den kommenden Wochen tauchen wir tief in die Welt der Prophetie ein, entschlüsseln zentrale Aspekte und sprechen über die Bedeutung eines klaren Verständnisses. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, es ist schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer letzten Betrachtung für dieses Quartal. Es geht um die Bilder des Endes. Meine Gesprächspartner sind zu meiner rechten Esther und zu meiner linken Yvonne und Hannes. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Wir wollen auch gleich einsteigen, nachdem wir miteinander gebetet haben. Unser lieber Heiland, danke Herr, dass wir heute wieder vor dich treten dürfen, dass wir dein Wort miteinander aufschlagen dürfen, um daraus zu lernen. Es geht um die Bilder des Endes und da hast du so viel hineingelegt, Herr, bitte hilf uns, dass wir diese Schätze, die darin sind, recht bergen, dass wir es richtig verstehen, dass wir deine Worte so verstehen, wie du sie gemeint hast und dass wir im Gespräch miteinander noch etwas tiefer eindringen in die Wahrheit, die du uns schenken möchtest. Danke, Herr, für deine Hilfe und für deinen Geist, der uns durch dieses Gespräch leiten möchte. Amen.
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 Die Bilder des Endes. Wir haben uns ja in diesem Quartal mit vielen Bildern, mit Analogien, mit Typologien befasst. Wenn ihr an Bilder des Endes denkt, welche Bilder kommen euch da in den Sinn?
Auch solche, die in der Bibel natürlich genannt werden. Der Dieb in der Nacht. Ne?
Ja. Schreckliche Tiere. Mhm.
Ich habe jetzt eher so an Prophetie gedacht und irgendwelche Reiter und sowas. Also das waren jetzt meine Bilder.
Aber wenn ich jetzt persönlich denke, dann ist das natürlich die Endzeit, ja, wo ich als Kind schon überlegt habe, ich müsste jetzt ein Lied auswendig lernen, damit ich es dann, wenn wir in der Höhle sitzen, auch singen kann.
Wenn ich zurückdenke an meine Kindheit, da gab es ein Buch, in dem ein Bild war, das ich stark mit Endzeit verbunden habe. Es war kein adventistisches. Die Zeugen Jehovas stand mal vor der Tür meiner Großeltern und haben dort so ein schönen weinrotes Leder eingebundenes Buch gelassen. Mhm. Und darin waren zur Illustration einige Bilder. Und ein Bild war das Paradies, wo Löwe und Lamm miteinander einfach gemütlich weiden. Und dann sind die Menschen dort und die Kinder mit dabei. Das hat mich total angesprochen. Also so ein Bild des Endes, das mir in Sinn kommt, ist das Bild eigentlich schon nach dem Ende, der Neuanfang, wenn wir auf der neuen Erde sind und alles Leid ein Ende hat. Ja. Das steckt ja alles drin in diesen Bildern, über die wir auch geredet haben im vergangenen Quartal. Und in der Betrachtung der zurückliegenden Woche geht es ganz besonders um das, was mit dem Gericht auch irgendwie zu tun hat. Damit wollen wir zumindest jetzt mal beginnen. Da geht es um Jona in Matthäus Kapitel 12. Ich lade euch ein, das aufzuschlagen. Matthäus Kapitel 12. Jesus wird hier angesprochen. Es wird ein Zeichen von ihm gefordert, als hätte er nicht ohnehin schon so viele Zeichen getan. Und er gibt ihnen ein Zeichen, das sie nicht wollten, nämlich das Zeichen des Jona. Matthäus 12, die Verse 38 bis 41. Esther, würdest du es lesen?
Da antworteten etliche der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen: Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Er aber erwiderte und sprach zu ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona 3 Tage lang und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen, denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Und siehe, hier ist einer, der ist größer als Jona.
Dankeschön. Ich glaube, wir hätten jetzt nicht gerade an dieses Zeichen gedacht. Wenn wir jetzt als Jünger neben Jesus gestanden und das miterlebt hätten, wir wären dann schon gewohnt, dass Jesus immer wieder in einer sehr überraschenden Weise antwortet. Aber an Jona, ich will ehrlich sein, hätte ich da erstmal nicht gedacht. Was glaubt ihr, warum Jesus hier an Jona denkt? Warum nimmt er gerade Jona als ein Zeichen für die Fragesteller?
Naja, wir denken natürlich in erster Linie an die Auferstehung Jesu. Also nicht an die Endzeit und das Endgericht. Die Auferstehung Jesu, 3 Tage und 3 Nächte. Und da haben sie ein deutliches Zeichen, dass Jesus mehr ist als ein normaler Mensch. Wenn ich aber jetzt da den Vers 41 lese, dann steht tatsächlich was vom Endgericht hier. Also diese Assoziation ist im Text auch da.
Und ich meine, die Heiden in Nineveh, die haben Buße getan auf die Predigt Jonas hin. Aber das Volk Gottes wollte nicht auf ihn hören, ja, obwohl er mehr als Jona war.
Ja. Gerade wenn wir den Zusammenhang beachten in den Versen vorher, Jesus hat einen Besessenen geheilt, also den Dämon ausgetrieben, und er wird dann als der Oberste der Dämonen bezeichnet. Was zeigt, dass hier einfach eine blanke Verachtung gegenüber dem Werk Jesu vorliegt. Ja. Seinen Wundertaten, aber auch dem, was er predigt. Jetzt tut Jesus ein so großes Zeichen, und was kommt in Vers 38? Sie fordern ein weiteres Zeichen. Und was hören wir, wenn er am Kreuz später hängt? Sie fordern wieder ein Zeichen. Ja. Steig herab vom Kreuz, so wollen wir an dich glauben. Da stimmt irgendwas nicht.
Und eigentlich geht es ja nicht um ein Zeichen, sondern es geht um Entscheidung. Und das ist, glaube ich, diese Parallele zu Jona, weil er einfach sagt, es geht die ganze Zeit darum, dass ihr euch entscheidet, Buße zu tun. Und ihr fordert aber Zeichen nach Zeichen nach Zeichen. Also er verbindet, ich finde das sehr interessant, auch sprachlich. Er verbindet eigentlich seine Antwort mit einem neuen Bild aus der Bibel und sagt ihnen damit, Leute, es geht um eure Entscheidung. So wie bei Jona damals.
Ja.
Es geht nicht um Zeichen.
Hannes, du hast schon angesprochen, dass er hier gerade Vers 40 die 3 Tage, 3 Nächte auf die Auferstehung anspielt. Es ist interessant, dass er sagt, das größte Wunder wird die Auferstehung sein. Bei all den Wundern, die er schon getan hat. Aber das größte wird sein, dass er aus dem Grab wieder hervorkommt.
Und interessant ist ja, das haben sie wirklich gefürchtet, dass es passiert. Ja? Deswegen haben sie ja die Wachen geholt. Ja?
Um das zu verhindern. Sagen's,
zeig uns Zeichen, dann sagt Jesus, ja, das wird passieren. Ja, die haben Angst gehabt, weil sie gewusst haben.
Die haben genau gewusst, was Jesus gesagt hat.
Ja.
Die Jünger sind traurig und enttäuscht, hätten es auch wissen können und hätten es nicht sein müssen. Ja. Das ist eine paradoxe Geschichte, wenn man so will.
Das wirkt schon fast so, als hätten die Pharisäer und die oberen Juden damals mehr geglaubt als die Jünger in der Situation.
Aber eben, ich glaube, sie haben gewusst, es erfüllt sich alles, was Jesus sagt. Aber sie wollten trotzdem nicht vertrauen.
Ja,
und also das ist diese Entscheidung.
Diese Hartnäckigkeit, Jesus mit dem Oberteufel in Verbindung zu bringen. Und Jesus wehrt sich ja auch hier ein bisschen, wenn er sagt, der Text hier sagt, die Schriftgelehrten und Pharisäer kommen. Und dann steht dort, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht kommt. Also wer ist da gemeint? Ne? Genau diese Schriftgelehrten und Pharisäer. Jesus sagt, Freunde, das ist nicht okay, was ihr da macht. Und die Buße dann im Vers 41, die fehlt bei ihnen völlig. Wieder besseres Wissen, handeln sie und agieren sie gegen Jesus und wissen eigentlich, das muss von Gott kommen, das kann nicht anders sein.
Was hier natürlich auch drin steckt, ist diese implizite Anklage Jesu, dass die Pharisäer, die Schriftgelehrten oder das Judentum der damaligen Zeit nicht besser ist als die Leute von Ninive in der Zeit.
Die Heiden.
Was natürlich, das kennen wir schon, als Jesus in seiner Heimatstadt gewesen ist, als er dort predigt, das, was sie wirklich zur Weißglut treibt, ist der Vergleich mit den Heiden und dass es Heiden gibt, die besser sind als sie. Das haben wir jetzt hier wieder. Wir kennen die Geschichte von Jona gut. Wir werden jetzt die 4 Kapitel nicht miteinander lesen, aber ich würde gerne mit euch zusammentragen, was in der Jona-Geschichte irgendwie endzeitlich relevant sein könnte. Was könnte mit Gericht zu tun haben? Was könnte eine gewisse Warnung sein, die auch für die heutige Zeit relevant ist? Ihr dürft gerne schon hinschlagen zu Jona nebenbei, wir werden da noch was lesen draus, aber sammeln wir für den Moment schon mal. Was fällt euch ein bei Jona? Was könnte noch endzeitlich relevant sein?
Jona kündigt ein konkretes Ende an und erwartet es mit Feuer und Schwefel, so wie bei Sodom und Gomorra. Und wir erwarten auch ein konkretes Ende und auch ein Feuer, ja, ein buchstäbliches. Petrus sagt, die Elemente werden sogar schmelzen, also da muss es ordentlich brennen. Und da sehe ich schon deutliche Parallelen. Auch der Aufruf zur Buße ist eine Parallele, den haben wir ja auch.
Ja, der Rufer. Der ist ganz, also der sagt, das Ende kommt.
Also das ist so eine letzte Warnungsbotschaft. Ja, es ist wirklich die letzte Warnungsbotschaft. Und er sagt, ich meine, wir wissen nicht, ich finde, das ist schwierig, denn aus dem Buch Jona, da lesen wir die Warnung gar nicht heraus. Das ist einfach nur eine Feststellung. Ja, wenn ich lese Jona 3, Vers 4, Er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Da heißt es ja nicht, kommt aus oder tut Buße und bekehrt euch oder so. Ja, da heißt es einfach, dann ist vorbei. Aber die Leute tun Buße und sagen, wer weiß, vielleicht lässt sich dieser Gott noch gnädig stimmen. Ja.
Also psychologisch geschickt war seine Predigt nicht, wenn ich dich das so höre.
Wir wissen ja nicht, was alles noch gesagt hat. Ja,
aber auch so wie es hier steht, passt es voll ins Muster. Ja. Jona will gar nicht dahin. Ja. Er will denen gar nicht helfen. Jetzt musste er leider. Und er ist ja doch irgendwie auch dankbar, dass er noch gerettet wurde. Also macht er das. Aber er lässt nicht mal ein Fünkchen Hoffnung aufkeimen. Ich glaube, dass er auch in der weiteren Predigt nicht viel Hoffnung gemacht hat, sondern Leute, ihr seid so böse, ihr habt es verdient. Ich glaube, dass es eher in diese Richtung ging.
Aber ich glaube, das hat auch so gewirkt. Weil eben keine Hoffnung da war, haben die Leute gewusst, also wir können jetzt alles tun, vielleicht lässt sich dieser Gott doch noch bewegen. Ja? Aber sie haben es auch getan. Da war die Entscheidung da. Sie haben sich entschieden, dem zu glauben, was der Jona ja gesagt hat. Sie hätten ja auch sagen können, ah, was der erzählt, passiert sicher nicht. Ja? So wie die Leute bei Noah zum Beispiel, die gesagt haben, Regen hat es nicht geben, wird nicht kommen. Hätten sie auch sagen können, haben sie aber nicht.
Lesen wir doch gerade mal zusammen die Verse 3 bis 10. Da haben wir, denke ich, das Wichtigste, das Zentrale aus der Jona-Geschichte. Und da können wir noch ein bisschen was rauspflücken, was auch mit Endzeit und Gericht zu tun hat. Hannes, würdest du, oder du hast dran, Yvonne?
Ja, ich
du darfst lesen, bitte.
3 bis 10, ja. Mhm. In Jona Kapitel 3. Da machte Jona sich auf und ging nach Ninive, gemäß dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tage zu durchwandern. Und Jona begann in die Stadt hineinzugehen, eine Tagereise weit, und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott, ist ja auch interessant, ja, und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Und das Wort erreichte den König von Ninive, und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in den Staub. Und er ließ in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen ausrufen und sagen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen gar nichts zu sich nehmen, sie sollen nicht weiden und kein Wasser trinken. Und Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch gekleidet sein und sollen mit aller Kraft zu Gott rufen, und sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalttat, die an seinen Händen ist. Wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und lässt es sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zornes, so dass wir nicht umkommen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten, und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht.
Sammeln wir mal, was wir hier vorfinden, was auf die Endzeit projiziert werden kann. Ich beginne einfach mal mit einem Gedanken gleich in Vers 3. Wir hören, dass die Stadt sehr groß war, 3 Tage zu durchwandern. So geht es uns vielleicht auch, wenn wir an den Missionsauftrag denken und überlegen, die Welt ist so groß und es werden ständig mehr Erdenbürger. Ja, der Auftrag ist einfach, ich möchte nicht sagen, nicht ausführbar, aber es ist eine Menge Arbeit, das zu schaffen. Für diesen einen Propheten bei so einer Riesenstadt war das auch eine Menge Arbeit.
Also da muss ich weitermachen und sagen, und auch wenn wir unvollkommen sind, kann Gott was ganz was Großes draus machen. Und ich habe jetzt fast den Eindruck, dass dieser König mehr gepredigt hat als der Jona. Also zumindest
und
gewinnt
man. Ein klareres Gottesbild hat als der Prophet selbst.
Ja. Aber das, was du sagst, möchte ich jetzt nochmal unterstreichen. Dieses Bockige vom Jona. Ich meine, irgendwo hört sich's wahrscheinlich auf. Ja, ganz bockig geht gar nicht. Aber dass man nicht genau weiß, wie man mitmachen soll, dass man vielleicht sagt, na Gott, das jetzt nicht. Das ist schon im Plan, auch offensichtlich. Also für uns jetzt finde ich das eine tröstliche Botschaft.
Ja. Gott kann sogar die gebrauchen, die sich nicht um ihn gebrauchen lassen wollen.
Ja.
Aber was du vorher geäußert hattest, Dion, dass der König hier mitpredigt. Ich glaube, auch das ist ein Zeichen der Hoffnung in der Endzeit. Wenn wir den Eindruck haben, vielleicht es geht nicht so voran, wie wir es uns wünschen, da können plötzlich aus unerwarteter Richtung Hilfe herkommen. Vielleicht von den Mächtigen dieser Erde, die die Botschaft auch mit verbreiten.
Was ich so schön finde, ist, was gehört dazu? Der König setzt sich in den Staub. Es gehört Demut dazu. Und das ist, glaube ich, auch heute ein ganz großes Thema. Wenn Menschen, die so ganz anders gepolt sind durch diese Welt, die letzte Warnungsbotschaft annehmen sollen, dann brauchen sie echt Demut. Aber immer wieder erleben wir das, dass Leute das auch zusammenbringen. Also sie bringen es ja nicht aus eigener Kraft zusammen, aber
Ja.
Also mir fällt auf, dieses Universelle, alle sind damit eingeschlossen. Hm. Also die Großen, die Kleinen, die Wichtigen und die weniger Wichtigen, Große und Kleine, das klingt so ein bisschen an Offenbarung 13 auch an. Ja. Mhm. Also das ist auch so eine Endzeitsituation und eine Gerichtssituation. Mhm. Und ja, es geht auch um die Frage, wie stehe ich zu Gott? Mhm. Und wenn er dann sagt, wer weiß, wendet sich Gott und lässt sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zornes. Zorn, auch sein Stichwort in der
Glut
Offenbarung.
Zornes, ja.
Also dann denke ich, die Sprache erinnert mich ein bisschen an die Endzeitsprache im Neuen Testament.
Ja, auch bei der Drei-Engels-Botschaft dieses Umkehren, dieses allen wird das gesagt, allen vielen, ja, weil du gesagt hast am Anfang, so eine große Stadt und so, das ist wie ein Bild für die Welt. Und ihnen allen wird gesagt, kehrt um. Das hast du in der Drei-Engels-Botschaft genauso. Geht aus, hört auf, sondert euch ab.
Einen Unterschied sehe ich, einen großen. Hier geht es darum, das Gericht abzuwenden. Das wird in der Endzeit nicht sein. Aber Gott versucht zu warnen und zu sagen, sei nicht Teil davon.
Ja? Für den Einzelnen ist es abzuwenden.
Genau.
Nicht mehr als Kollektiv, nicht mehr als gesamte Entscheidung, aber für den, der Einzelne kann es für sich mit Gottes Hilfe abwenden.
Ja. Hier war es für die ganze Stadt, ja, zumindest temporär. Später ist es gekommen. Ja?
Mhm. Ich meine, da ist natürlich tatsächlich ein großer Unterschied. Hier in dieser Situation kann der Vollzug des Gerichts, die Bestrafung, das Feuer, das der Jona erwartet, noch hinausgezögert werden. Da ist also das Gerichtsurteil an eine Bedingung geknüpft, nämlich an den Ungehorsam und den Unglauben. Und die fällt weg und Gott ändert seine Meinung sozusagen. In der Endzeit wird es das nicht mehr geben. Ja. Da läuft die Uhr und tickt bis zum Schluss und da kann man dann nicht mehr sagen, okay, jetzt gewinnen wir noch einmal 100 Jahre dazu oder so.
Richtig.
Aber du hast, entschuldige, trotzdem eben dieses, man soll ausgehen.
Genau.
Und dann ist es für diese Menschen zu Ende.
Ja.
Dann ist es abgewendet. Also
Gott möchte jeden retten.
Ich glaube, dass das eine ganz wichtige Botschaft einfach ist, auch für uns als endzeitdenkenden Menschen, dass es eben nicht die schrecklichen Bilder vor uns stehen, sondern das Gute.
Ja.
Ja? Du hast es gesagt, das gute Bild.
Mhm. Ja. Die zeitliche Komponente, über die ihr sprecht, ich glaube, die kann man auch nochmal hervorheben. Hier sind es 40 Tage und dann ist Schluss. Mhm. In der Endzeit, wenn verkündigt wird, ist auch nicht mehr viel Zeit. Dieser Zeitdruck, der irgendwie da ist. Du hast es richtig gesagt, Hannes, hier konnte es abgewendet werden. Es wird am Ende nicht mehr gehen. Aber es ist Verkündigung eines sehr nahe bevorstehenden Gerichts. Mhm. Und diese Dringlichkeit, die führt sicherlich auch dazu, dass die Menschen hier viel schneller eine Entscheidung treffen. Wäre es erst in 5 Jahren, hätten sie gesagt, ich werde in 4 Jahren drüber nachdenken. Die Zeit, die war nicht mehr.
Also Dringlichkeit ist sicher eine Parallele, die ganz klar ist. Ja.
Jetzt hören wir hier, dass Gott sich des Unheils gereuen lässt. Das haben wir in Vers 10. Mhm. Und wir hören in Kapitel 4, Vers 1, es missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Und aus der weiteren Diskussion mit Gott geht hervor, dass Jona nicht nach Ninive wollte, weil er Gott kannte, weil er wusste, Gott würde gnädig sein. Und Jona hat es nicht gefallen, dass Ninive verschont werden könnte. Jetzt kann es ja vielleicht auch bei uns manchmal so sein, dass wir denken, diese Welt ist so böse und hier passiert so viel Unrecht. Eigentlich wollen wir denen gar nicht noch Gnade predigen. Wir wollen die gar nicht noch dazu aufrufen und einladen, doch noch gerettet zu werden. Wenn solche Gedanken irgendwo in euren Herzen aufkommen oder ihr habt mit Menschen zu tun, bei denen das so ist, was sagt ihr, wie kann man damit umgehen? Wie kann man es schaffen, doch Mitleid zu empfinden, auch mit einer bösen Welt?
Ja, ich glaube, auch der Gläubige ringt mit dieser Frage. Ich denke da an die Offenbarung, wo drinnen steht, dass die Seelen unter dem Altar dann auch rufen, wie lange noch? Ne? Lieber Gott, wie kannst du da länger zuschauen über all dieses Leid und die Krankheit und den Tod und die Ungerechtigkeit? Warum hast du nicht früher ein Ende? Ich glaube, das ist schon eine Frage, die uns auch irgendwie betreffen kann. Da sind wir als Gläubige nicht ausgeschlossen. Nur, ich glaube, wir sehen auch ein größeres Bild. Ja. Wir wissen auch mehr von den Hintergründen und können das dann besser einordnen, warum Gott zuwartet. Eben, so wie der Petrus in seinem Brief sagt, nicht, weil Gott eben gnädig ist. Ja. Also ich habe einmal eine Bibelstunde gehalten über die Wiederkunft und dann sagen die Leute zu mir, ja, wir sind froh, dass Jesus noch nicht gekommen ist. Dann habe ich das Gefühl gehabt, ich habe meinen Punkt nicht richtig rübergebracht. Ne? Und dann hat er zu mir gesagt, wäre Jesus vor 5 Jahren gekommen, wäre ich verloren gewesen. Und dann habe ich verstanden, aus seiner Perspektive war es gut so. Aus meiner, ich wäre vielleicht 5 Jahre vorher auch bereit gewesen. Und da ist mir bewusst geworden, wie das auch an ihm gewirkt hat, diese Botschaft. Aber anders als er bei mir. Er war auch froh, dass die Zeit für ihn noch weitergelaufen ist.
Ja.
Und also ich glaube, es hängt damit zusammen, nicht nur welches Bild wir von Gott haben, sondern auch welche Beziehung wir zu Gott haben. Weil wenn das eine ist, wo wir von ihm umgestaltet werden wollen in sein Bild, ja, dann werden wir die Liebe empfinden zu gefallenen Menschen, die er empfindet. Und dann kann so eine Schadenfreude oder so eine, nein, das will ich jetzt nicht, dass der Gnade kriegt, das kann gar nicht aufkommen, weil dann werde ich mir wünschen, dass die große Gnade, die mir zuteil geworden ist, auch dem anderen zuteil wird. Selbst wenn, und das ist, glaube ich, die Feindesliebe, selbst wenn er mir Böses tut. Ja. Aber ich glaube, das hängt eben mit so einer Beziehung zu Gott zusammen, die, je enger sie wird, uns mehr Liebe schenkt für die anderen Menschen und uns noch mehr Dringlichkeit gibt, die auch zu retten, egal wie sie sind.
Und die Rettung geht ja nicht über dieses Prinzip der echten Reue hinweg. Also es ist ja nicht eine Rettung, egal was, weil du jetzt sagst Feindesliebe, ja. Das ist etwas, was mir helfen kann. Aber in dieser Geschichte ist es ja auch so klar, die kehren um, die sehen ihr Unrecht, die sagen, Hilfe, das war völlig daneben, es tut uns leid. Ja. Und ich glaube, du hast gefragt nach einem Tipp, ja, oder wie man, was man selber machen kann. Ich glaube, einfach hinzuschauen, ja. Und wenn ich merke, wie ein Mensch unter den Folgen seiner eigenen Sünde leidet, bereut, dann wird es mir wahrscheinlich auch leichter fallen, das anzunehmen. Wenn ich wirklich merke, was Gott auch ihm rettend entgegenhält. Mhm. Und dann werde ich, glaube ich, als gläubiger Mensch das auch gut finden können. Aber schwierig ist halt, wenn wir nicht hinschauen oder wenn wir uns nicht sicher sind oder wie auch immer. Ja.
Oder wenn wir uns sicher sind, dass die sich sowieso nie bekehren werden, dass sie so verhärtet sind und so böse sind, dass sie mit Gott gar nichts zu tun haben wollen. So kommt es über Jona hier vor. Und vielleicht denken wir das von unserer Welt auch manchmal und sagen uns, die haben doch gar kein Interesse daran. Und wir haben gar keine Ahnung, was in dem Herzen der Menschen eigentlich vor sich geht, wie sehr die sich vielleicht danach sehnen, eine Botschaft zu hören, beziehungsweise zur Entscheidung aufgerufen zu werden und endlich dann auch diesen Gott kennenzulernen.
Und selbst wenn das so ist, ja, ich habe jetzt einfach nachgedacht, mir ist sofort der Judas eingefallen. Selbst wenn das so ist, dass ich weiß, dass der drauf und dran ist, mich zu verraten, ich gehe jetzt wieder in diese Geschichte, dann entscheidet meine Liebe zu Gott noch immer darüber, wie ich mit dem Menschen umgehe. Und jetzt, wenn ich es auf uns umlege, andere Menschen beobachten uns ja und sehen, wie wir mit diesen Quertreibern oder mit wem immer umgehen. Und mögen sie in uns und an unserem Handeln denen gegenüber Gott erkennen können. Einen Gott der Liebe, der sich auch um die bemüht, die ihm eigentlich schon abgesagt haben, aber er versucht bis zum letzten Augenblick, diese Warnungsbotschaft noch zu geben.
Da müssen wir einfach ganz ehrlich sagen, Jona ist uns hier kein gutes Vorbild.
Ja.
So stur sollten wir nicht sein. Wir sollten mehr
Gott helfe uns.
Mehr Mitgefühl mit diesen Menschen, ja?
Ich weiß ja nicht, wer dieses Jona-Buch geschrieben hat, nicht? Aber ich vermute Jona selbst. Und wenn er selber geschrieben hat, dann mit der Brille der Selbsterkenntnis offensichtlich. Weil sonst hätte ich positiver über mich geschrieben. Ja? Also offensichtlich sieht er im Nachhinein ein, welchen Fehler er begangen hat und wie die Dinge eigentlich ganz anders laufen sollten. Und wenn er das sozusagen schriftlich zugibt, so ist meine Interpretation jetzt, dann habe ich wieder einen sehr positiven Jona vor mir, der sagt, okay, ich erzähle meine Geschichte so, wie sie passiert ist, aber macht es besser. Und wir dürfen nicht mehr vergessen, das Jona-Buch ist das Missionsbuch den Heiden gegenüber par excellence im Alten Testament. Es gibt auch andere Texte, Bethaus für alle Völker und so weiter. Aber Jona ist das Missionsbuch. Das ist also schon was Besonderes im Alten Testament.
Danke für die versöhnlichen Gedanken, Jona, gegenüber. Bevor wir jetzt zu jemand anderem gehen, der leider seine Chancen nicht wirklich ernst genommen hat, ganz anders als die Einwohner von Ninive, wenn wir zu Daniel 5 kommen. Wir haben es dort mit einem König zu tun, mit dem Enkel von Nebukadnezar. Die Geschichte von Nebukadnezar und was da in den verschiedenen Kapiteln im Buch Daniel geschehen ist, das ist uns gut bekannt. Hier kommt jetzt eine sehr unrühmliche Geschichte, muss man sagen. Und auch gleich der Untergang Babylons. Hannes, würdest du bitte lesen, Daniel 5, die Verse 18 bis 23?
Du König, der höchste Gott hat deinem Vater Nebukadnezar das Königtum und die Größe und die Majestät und die Herrlichkeit verliehen. Und wegen der Größe, die er ihm verliehen hatte, zitterten und fürchteten sich vor ihm alle Völker, Nationen und Sprachen. Er tötete, wen er wollte, er ließ leben, wen er wollte, er erhob, wen er wollte, und er erniedrigte, wen er wollte. Als aber sein Herz sich erhob und sein Geist sich bis zur Vermessenheit verstockte, wurde er vom Thron seines Königtums gestürzt, und man nahm ihm seine Majestät. Und er wurde von den Menschenkindern ausgestoßen, und sein Herz wurde dem der Tiere gleich, und seine Wohnung war bei den Wildeseln. Man gab ihm Gras zu essen wie den Rindern, und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt, bis er erkannte, dass der höchste Gott Macht hat über das Königtum der Menschen und dass er darüber einsetzt, wen er will. Und du, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles gewusst hast. Und du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben, und man hat die Gefäße seines Hauses vor dich gebracht. Und du und deine Gewaltigen, deine Frauen und deine Nebenfrauen, ihr habt Wein daraus getrunken. Und du hast die Götter aus Silber und Gold, aus Bronze, Eisen, Holz und Stein gerühmt, die nicht sehen und nicht hören und nicht verstehen. Aber den Gott, in dessen Hand dein Odem ist und bei dem alle deine Wege sind, hast du nicht geehrt.
Dankeschön. In euren eigenen Worten, was ist genau die Anklage, die Daniel hier vorbringt? Was ist das Problem, weshalb bei Belsazar jetzt offenbar noch in dieser Nacht die Gnadenzeit für ihn persönlich abgelaufen war?
Er hat alles gewusst und trotzdem nicht getan.
Und es ist für mich der Beginn von Vers 23. Du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben. Wir sehen nicht die Demut, die zum Beispiel der König von Nineveh hatte.
Und die offenbar auch Nebukadnezar hatte, zumindest phasenweise, wo er sich gedemütigt und Gott anerkannt hat.
Und zum Ende hin dann.
Er hat aus der Geschichte nichts gelernt und hätte es besser wissen müssen.
Wir haben hier die Verse 18 bis 21 ja eigentlich nur eine Rückschau auf das, was Belsazar hätte alles wissen können. Daniel macht ihm das ganz deutlich. Und Vers 22 kommt ja dann noch die Urteilsbegründung. Du hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles gewusst hast.
Das ist rein sprachlich so interessant, weil da über Gott gesprochen wird und alles Mögliche. Und dann die über den Belsazar und dann die Anrede. Du aber. Ja, das ist wirklich so ein Riss. Ja, du aber. Und das Erste, was er da sagt, du machst es nicht, weil du es alles wusstest. Also das ist so ganz bedeutsam in der Stelle auch, wann es erwähnt wird. Das ist das, was er ihm direkt vorwirft.
Haben wir dann auch größere Verantwortung, weil schon mehr christliche Geschichte hinter uns liegt, weil die Bibel heute dicker ist als zur Zeit von einem David beispielsweise?
Auf jeden Fall.
Wissen bringt und Erkenntnis bringt Verantwortung.
Und die Frage ist, was tun wir? Sind wir stolz drauf, dass wir mehr wissen, ja? Und erheben wir unser Herz oder demütigen wir uns?
Wie erklärt ihr euch, dass Belsazar so unbeeindruckt war von all dem, was er offensichtlich wusste? Wenn wir heute die Geschichten lesen im Buch Daniel, dann beeindrucken die mich jedes Mal wieder und euch sicherlich auch. Und sie haben bei mir auch einen ganz, ganz großen Teil dazu beigetragen, dass ich den Glauben ernst genommen habe, weil ich hier sehe, wie Gott in der Geschichte wirkt, sogar heidnische Könige erreichen kann. Belsazar hat er nicht erreicht. Wie erklärt ihr euch das?
Wir würden das wahrscheinlich mit Arroganz umschreiben. Ich meine, er erhöht sich. Das erinnert mich so an die Beschreibung an Satans im Alten Testament, ja, der sich noch einmal einen Schritt höher über Gott sogar erheben möchte. Und genau diese Einstellung hat offensichtlich auch dieser eigentlich noch junge König. Nicht? Eigentlich war er nur so Co-Regent mit seinem Vater, der unterwegs ist. Nicht? Also er war gar nicht in der obersten Position und bildet sich ein, der Wichtigste zu sein. Und das ist Arroganz.
Ja, oder auch Schwäche.
Also beides,
Belsazar, das ist schon als Kind für mich immer die Geschichte von Belsazar, das war so eine, der war einfach irgendwie so angepasst vielleicht, also nicht so dieses ich habe jetzt was, so wie bei Nebukadnezar, der war extrem kantig, ja, hat man das Gefühl, ja, Vollgas in die eine Richtung, Vollgas in die andere Richtung. Der Belsazar ist so ein Mitläufer, vom Gefühl her, ja.
hat also vielleicht gar nicht den Mut gehabt, sich hier auch der Tradition, der Gesellschaft entgegenzustellen, zu sagen, ich glaube aber an den Gott, den mein Großvater schon kennengelernt hat.
Mhm. Aber er trifft schon eine bewusste Entscheidung. Ich meine, in dieser Geschichte weiß man ja nicht, wie viel bewusst es wird. Er ist ja benebelt vom Alkohol und von der ganzen, vom Saufgelage, ja. Aber er rühmt die Götter all dieser Nationen und all dieser Metalle, die da in Daniel 2 schon vorkommen. Das heißt, selbst wenn er ein Mitläufer war, hat er sich doch bewusst auf die Seite dieser Götter gestellt und damit bewusst gegen den Gott. Und natürlich zeigt er das dann nochmal am stärksten, indem er die Gefäße aus dem Tempel kommen lässt und dann die noch mitverwendet, um seine Götter zu rühmen. Also er stellt ganz bewusst seine Götter, die eh schon Götzen sind, über den wahren Gott, über den Gott Israels.
Ja, und gleichzeitig ist eben aber der Gott Israels der in der schwächeren Position. Er hat sich viel stärker erwiesen, aber jetzt rein gesellschaftlich aus Belsazers Sicht sind das die Ausländer, ja, die anderen, der Gott. Und er, das habe ich vorher gemeint, Mitläufer, ja, schwach, einfach seine Tradition.
Und er hat die Trophäen in der Hand, ja. Ich meine, er hat ja den Beweis dafür, dass er oder sein Volk den anderen Gott besiegt hat. Aber er hätte es aus der Geschichte wissen können.
Es geht natürlich auch ein bisschen um Anbetung in dieser Geschichte, so indirekt. Ja. Wer soll angebetet werden? Wie zeige ich meinem Gott gegenüber Respekt oder dem Gott des unterlegenen Volkes Respekt? Ja. Und das ist natürlich ein Thema dann in Offenbarung 12, 13, 14 speziell.
Es ist natürlich schwer, diese Frage zu beantworten, weil wir über Belsazar fast nichts wissen.
Ja.
Wir hören ja einfach nur das Ende seines Lebens, wir hören, wie er gescheitert ist, aber wenn ich mir anschaue, dieses ganze Saufgelager, das davor veranstaltet wird, was Daniel doch alles aufzählt, die Frauen, die Nebenfrauen, die Gewaltigen, der Wein, die Götter aus Silber und Gold und so weiter, man merkt, Daniel ist angewidert von dem, was ihm dort begegnet. Da habe ich den Eindruck, dass Belsazar einfach von seiner ganzen Persönlichkeitsstruktur her jemand war, der hat diesen Götzendienst und alles, was dazu gehört, einfach geliebt. Der mag vielleicht die Dinge gewusst haben von Nebukadnezar, der wird auch Daniel irgendwie was von ihm vernommen haben, ich meine, der war ja immer noch ein Großer am Hof des Königs, aber das scheint ihn einfach nicht angesprochen zu haben. Da war kein Reiz da. Bei manchen Menschen ist es eben, bei manchen ist es nicht so da. Ja? Muss man vielleicht auch in gewisser Weise mit leben. In Vers 30 hören wir, Ende des Kapitels, kurz und knapp, in derselben Nacht wurde Belsazar, der chaldäische König, getötet. Keine nähere Beschreibung, keine nähere Erklärung. Erklärt mir doch bitte, was da passiert ist in der Nacht.
Naja, die Deutung kommt ja schon von der Schrift, die da an der Wand erscheint. Da heißt es ja schon in Vers 26, Gott hat dein Königtum gezählt und macht ihm ein Ende. Mhm. Und das hat er in dieser Nacht noch gemacht, weil er zu leicht befunden war.
Und die Schrift sagt ja auch, es ist den Medern und den Persern gegeben. Wir wissen also, wer da kommt und dass jetzt der Zeitpunkt ist.
Und in dieser Nacht ist Babylon erobert worden.
Da gibt es ja eine Ballade, da klingt es dann so schön.
Heinrich Heine.
Ja, genau. Also die Bibel sagt uns hier nicht genau, wie diese Nacht, was da in dieser Nacht passiert ist. Aber interessanterweise ein heidnischer, ein nicht-jüdisch-christlicher Geschichtsschreiber, Herodot, erzählt die Geschichte. Wie hat Kyros diese Stadt erobert? Die Mauern waren groß, hoch und dick. Der Fluss Euphrat ist herumgeleitet gewesen. Also das waren Hindernisse, die eine normale Armee nicht so in einer Nacht hätte bewältigen können. Und Herodot erzählt die Geschichte so. Cyrus hat oben, weiter oben im Flusslauf den Fluss abgeleitet in so einen See. Der Wasserpegel ist entsprechend gesunken. Euphrat war also kein Hindernis mehr. Die drinnen haben geglaubt, wir haben Vorräte für 20 Jahre, aber ist kein Problem. Ne? Dann waren aber noch Tore dort drinnen. Offensichtlich gab es auch Leute, die mit ihm zusammengearbeitet haben. Und er kann mit seiner Armee in die Stadt eindringen, in eine Situation, wo Belsazar gemeint hat, absolute Sicherheit, da kann überhaupt nichts passieren. Ne? Also wer soll diese Hindernisse, Euphrat und Mauer, überwinden können? Ein paar Wächter gibt's noch dazu. Ne? Also kann nichts passieren. Und plötzlich ist er tot.
ganz schnell, ganz plötzlich fällt Babylon. Auch das ein Bild des Endes. Wir werden es jetzt nicht mehr miteinander lesen, aber in Offenbarung 16, der sechsten Plage, hören wir, dass auch einmal der Euphrat austrocknet, sodass die Könige vom Aufgang der Sonne letztlich einmarschieren können. Und wir hören dann weiter in Offenbarung 18, dass Babylon an einem Tag, da ist sogar in einer Stunde, also auch ganz plötzlich fallen wird. So haben wir auch wieder Typus, wir haben Antitypus, wir haben das, was dann später in der Endzeit sich wieder erfüllen wird. Mhm. Interessant finde ich aber, dass wir in der alttestamentlichen Prophetie eine Vorhersage auf den König haben, der das letztlich geschehen lassen wird. Gehen wir da noch rein. Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber das ist, finde ich, so bemerkenswert, das müssen wir lesen miteinander. Jesaja Kapitel 45, die Verse 1 bis 6. Ich glaube, Esther, da bist du wieder dran, wenn du es lesen könntest. Jesaja 45, die Verse 1 bis 6.
So spricht der Herr zu Kyros, seinem Gesalbten, dessen rechte Hand ich ergriffen habe, um Völker vor ihm niederzuwerfen und die Lenden der Könige zu entgürten, um Türen vor ihm zu öffnen und Tore, damit sie nicht geschlossen bleiben. Ich selbst will vor dir herziehen und das Hügelige eben machen. Ich will eherne Türen zerbrechen und eiserne Riegel zerschlagen. Und ich will dir verborgene Schätze geben und versteckte Reichtümer, damit du erkennst, dass ich der Herr es bin, der dich bei deinem Namen gerufen hat, der Gott Israels. Um Jakobs, meines Knechtes und Israels, meines Auserwählten willen, habe ich dich bei deinem Namen gerufen. Und ich habe dir einen Ehrennamen gegeben, ohne dass du mich kanntest. Ich bin der Herr und sonst ist keiner, denn außer mir gibt es keinen Gott. Ich habe dich gegürtet, ohne dass du mich kanntest, damit vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang erkannt werde, dass gar keiner ist außer mir. Ich bin der Herr und sonst ist keiner.
Dankeschön. Wenn ihr diese Verse hier lest, was beeindruckt euch besonders?
Es sind ganz viele Anklänge an andere Verse, entweder vom Jesaja, also so ganz... Ja, das Hügelige, also es gibt, das gibt es ja immer wieder. Das ist nicht nur hier.
Johannes der Täufer.
Ich kenne den jetzt gar nicht so gut, den Text, aber die anderen Texte klingen in den Ohren.
Also, was ich sehr schön finde, es heißt hier, er spricht zu seinem Gesalbten.
Ja.
Das heißt ja eigentlich Messias. Zu Kyros. Und da schreibt der Jesaja ein paar hundert Jahre, bevor der Kyros wirklich geboren wird. Also das ist ja... Das ist so, wie wenn jemand sagen würde, in 200 Jahren oder wie viel das war, wird ein Thomas Schulleiter von Bogenhofen sein oder so, ja, und er wird dann irgendwas machen. Woher sollen wir das jetzt wissen, ja? Und dann noch dazu muss es eben etwas mit dem Messias zu tun haben. Und dann die Rechte, ja, ist auch wieder so ein Begriff, der vor allem bei Jesaja so oft vorkommt, um Jesus zu symbolisieren.
Also gerade wenn du ansprichst, dass so lange vorher sogar namentlich vorhergesagt wird, der wird kommen und Gott ihn sogar als Gesalbten bezeichnet, Messias. Das ist ja eine Prophezeiung. Ich habe mir schon oft überlegt, wie wäre es mir gegangen, wenn ich dann plötzlich durch zum Beispiel Daniel gehört hätte, hey, da gibt es eine Prophezeiung, Gott hat längst gesagt, dass du kommen wirst. Jetzt ist es soweit. Und dann liest man sowas, das muss einem doch vom Hocker hauen. Ja. Da muss man doch sofort gläubig werden, wenn man das liest und sich sagen, was steht noch über mich, was soll ich tun, ich werde es machen.
Ja, vor allem damals hat man ja auch gewusst, wann der Jesaja gelebt hat. Damals hat man es nicht wegdiskutieren können, dass er schon seit so vielen Jahren tot war, ja?
Ja.
Hannes? Mir ist auch gefallen im Kapitel 44, wenn man da noch ein kleines bisschen vorher lesen, im Vers 27, der zur Meerestiefe spricht, versiege und deine Ströme will ich austrocknen.
Richtig.
Das erinnert an diese Euphrat-Geschichte. Im Kapitel 45, 1, das haben wir eh gelesen, um die Türen zu öffnen. Ja? Also beides hat es gebraucht, das Umleiten des Euphrats und eben die Zusammenarbeit mit den Leuten in der Stadt, die eben dann diese Tore, diese Gitter oder was auch immer das waren, zusätzlich geöffnet haben. Also wenn ich mir das so durchlese und vergleiche mit dem Herodot, dann sage ich, es ist erstaunlich, welche Details hier in dieser Geschichte schon angekündigt werden.
Und ich finde es auch schön für den Kyros, wie hat er sich fühlen müssen zu wissen, dass Gott ihm hier einen besonderen Auftrag gegeben hat. Also 44, 28 kommt mein Hirte, er wird von Jerusalem sagen, es werde aufgebaut, ja, der Grundstein des Tempels werde gelegt. Und dann sagt er ihm hier, damit du erkennst, dass ich der Herr bin, der dich bei deinem Namen ruft.
Ja.
Was muss das gemacht haben?
Und jetzt ist eines noch nicht erwähnt worden, das muss man auch beachten. Es geht ja hier nicht um irgendeinen zukünftigen jüdischen König. Mhm. Es geht um einen heidnischen König. Einen König, der das Volk Israel beherrschen wird, weil es Teil seines Reiches ist. Wir hören aber auch davon, dass es helfen wird, in dem Vers vor Kapitel 45 wieder Jerusalem aufzubauen, den Tempel aufzubauen. Es werden hier messianische Begriffe und Titel für ihn verwendet. Also wie dieser Mann, ich hätte ihn gerne kennengelernt. Wenn Gott so etwas über ihn sagt, was muss das für ein König gewesen sein? Leider wissen wir nicht allzu viel, nicht allzu genau über ihn. Wir können nicht mal den Namen genau deuten. Eine Deutungsvariante des Namens ist gnädiger Herrscher über Feinde. Auch das finde ich sehr vielsagend, irgendwie im messianischen Kontext, wenn man sich das vorstellt, was Gott hier schon alles ausdrückt bezüglich dieses Herrschers.
Ich meine, dass er dann derjenige ist, der den ersten Befehl gibt, dass Israel wieder aus der babylonischen Gefangenschaft zurück in die Heimat darf. Das zeigt schon auch, dass er so eine richtige Messiasgestalt ist, ein Retter für das Volk Gottes sozusagen.
Richtig.
Wie gläubig er persönlich war, das wissen wir jetzt nicht so genau. Aber er war jedenfalls Werkzeug in der Hand Gottes zugunsten seines Volkes. Und da wird er zum Sinnbild für den zukünftigen Messias, ob er es will oder nicht will, ob er es gewusst hat oder ob er es nicht gewusst hat.
Und um auch die Brücke zur Endzeit zu schlagen, die sechste Plage, das ist ganz kurz vor der Wiederkunft Jesu. Es wird also deutlich, jetzt wird Babylon in Kürze fallen, der wirkliche Messias, der wirkliche Kyrios-Herr, wird jetzt in Kürze kommen und sein Volk befreien. So haben wir hier wieder so ein Bild für die allerletzte Zeit. Yvonne?
Aber ich glaube, eins, was auch noch wichtig ist, ist, der Daniel hat die Prophezeiung gekannt. Der hat diese Stelle in Jesaja gekannt. Mhm. Und deswegen konnte er dem Kyrios, der sie wahrscheinlich nicht gekannt hat, sagen, schau mal, du bist jetzt derjenige. Das heißt, das ist unsere Aufgabe wieder. Wir kennen die Prophetie. Wir müssen den Leuten, die in dieser sechsten Plage oder kurz vor dem Ende der Zeit leben, sagen, Leute, wir wissen, das und das wird kommen. Schaut her, bitte bekehrt euch, geht aus von Babylon.
Darf ich noch ein Detail ergänzen?
Ja.
In Offenbarung 16 heißt es, die Könige vom Aufgang der Sonne, vom Osten her. Und dieser Sonnenaufgang wird in den Kapiteln vorher auch erwähnt. Also auch das wäre ein Detail, wo ich sage, das erfüllt sich dann in der Zeit von Daniel und das erfüllt sich offensichtlich bis hin in die Offenbarung noch einmal. Und das ist wieder spannend für die Auslegung von Prophetie. Es ist so eine rote Linie, ein roter Faden, der sich da durchzieht.
Ich finde, das macht das Bibelstudium einfach auch so schön, so gehaltvoll. Man hat einmal eine Anwendung in der damaligen Zeit. Wir finden hier zum Prophezeiung vor, die uns einfach unheimlich beeindrucken muss, dass sie das so erfüllt hat. Und dann sehen wir sogar, dass Gott sich dieses Musters noch einmal bedient in der Endzeit. Und ich kann etwas aus dem schon Geschehenen lernen über das, was noch zukünftig ist. Gott gibt uns damit ja auch eine gewisse Versicherung. Ich habe es schon einmal getan. Du kannst daraus lernen, wie es noch einmal sein wird. Da können wir mich dankbar sein, dass er uns nicht einfach im Dunkeln lässt und sagt, sei einfach irgendwie vorbereitet auf meine Wiederkunft, ich werde das Kind schon schaukeln. Er hilft uns hier auch einigermaßen zumindest zu wissen, wo wir uns befinden und gut vorbereitet zu sein. Wir haben jetzt ein ganzes Quartal hinter uns mit verschiedenen Bildern, Analogien, verschiedenen Typologien. Es wäre noch spannend, darüber nachzudenken, was jetzt ganz besonders wichtig war. Wir haben die Zeit jetzt aber nicht mehr dafür. Aber liebe Zuschauer oder liebe Zuhörer, ich darf euch einladen, dass ihr einfach in die Kommentarzeile noch das ein andere reinschreibt, wo ihr uns mitteilt, was euch besonders wichtig geworden ist, was ihr vielleicht besonders auch an Neuem gelernt habt, wo ihr Gott besser kennengelernt habt. Das würde uns freuen, das ein oder andere von euch zu lesen. Wir werden jetzt miteinander hier den Gesprächskreis beenden. Das wollen wir, wie wir es gewohnt sind, mit einem Gebet tun. Yvonne, würdest du bitten? Danke.
Unser großer Herr, du bist der große Gott der Geschichte, der alles in der Hand hält. Herr, wenn wir in dein Wort hineingehen und sehen, wie du dich uns erklärst, indem du Prophetie schenkst und wir dann die Erfüllung miterleben dürfen, wie du vorhersagst, was passieren wird, damit unser Glaube gestärkt wird, dann können wir gar nicht anders als dich loben und preisen. Herr, hilf uns, dass wir nicht widerwillig diese Aufgabe tun, andere zur Buße zu rufen. Hilf uns, dass wir dein Wesen nicht nur kennen, so wie Jona es gekannt hat, sondern dass wir auch von ganzem Herzen von dir umgestaltet werden wollen in dein Bild, damit auch wir die gleiche Liebe für verlorene Seelen empfinden, die du empfindest, Herr. Das ist der Grund, warum du alles noch aufhältst und die Winde noch zurückhältst, damit alle auf diesem Erdball sich entscheiden können. Und wir bitten dich um diese Herzensdemut für uns, die wir hier sitzen, für unsere Zuschauer und Zuhörerinnen. Aber Herr, auch für viele Menschen noch, mit denen wir in Kontakt kommen werden. Lass uns mit Mut und Liebe diese Warnungsbotschaft geben und Herr, mach du die Herzen weich, dass sie sich demütigen, dass sie sich dir unterwerfen und das große Geschenk der Erlösung annehmen, so wie es auch der Nebukadnezar schlussendlich getan hat. So wollen wir dich bitten, dass du uns zurüstest als Werkzeuge in deiner Hand, um diese letzte Botschaft mit Mut zu verkündigen und dein Werk zum Abschluss zu bringen, damit du, Herr Jesus, bald wiederkommen kannst. Darum wollen wir dich von Herzen bitten. Komm bald, Herr Jesus. Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.